Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 17. Januar 2011. Heute mit diesen Themen. Rifrain-Konferenz, ein Geheimtreffen der Wirtschafts- und Politelite am Genfersee. Und wie jeden Montag unser Kopf der Woche, heute die bulgarische Filmemacherin Adela Peva. Am Mikrofon ist Michael Spar. Schön, hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Neben dem neuen Atomkraftwerk ist in Mühleberg offenbar auch ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle geplant. Laut der BKW soll das neue Lager bis zu 3 Fußballfelder groß sein. Dort sollen neben schwach- und mittelaktivem Müll auch hochradioaktive Abfälle gelagert werden. Das berichtete gestern die Sonntagszeitung. Brisant ist das vor allem, weil der Kanton Bern am 13. Februar über ein neues Atomkraftwerk in Mühleberg abstimmt. Und über das neue Zwischenlager ist im Abstimmungsbüchlein nichts zu lesen. Politiker der Grünen, der SP und der EVP kritisieren die BKW mit harschen Worten. Sie werten das Schweigen als Versuch, das umstrittene Zwischenlager durch die Hintertür zu errichten. In der Nacht kam es zu einem Brandanschlag auf das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Laut der Tessiner Kantonspolizei war das Feuer rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Am Tatort hat die Polizei Spraydosen gefunden und an der Wand stand auf Italienisch die Nachricht: Feuer den Gerichten, schlagen wir den Staat nieder. Unterzeichnet war sie mit dem eingekreisten A der Anarchisten. Tatverdächtige wurden bisher nicht gefunden. Die Lage in Tunesien bleibt weiter angespannt. Das Land ist auch in der gestrigen Nacht nicht zur Ruhe gekommen. Nach der Flucht des tunesischen Diktators Ben Ali soll Tunesien heute eine Übergangsregierung bekommen. Die der ehemaligen Regierung nahestehenden Parteien sollen nicht beteiligt werden. Die Übergangsregierung soll aus Vertretern von 3 Oppositionsparteien und unabhängigen Persönlichkeiten bestehen. Seit dem Volksaufstand und der Flucht des Diktators Ben Ali gilt in Tunesien der Ausnahmezustand. Auch der Luftraum war zwischenzeitlich gesperrt. Die neuen Machthaber und das Militär bemühen sich, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Nach 25 Jahren im Exil ist der frühere haitianische Diktator Jean-Claude Duvalier überraschend nach Haiti zurückgekehrt. Duvalier landete gestern in der Hauptstadt Port-au-Prince und wurde dort von Anhängern begrüßt. Er wolle seinem Land in schwierigen Zeiten beistehen, sagte Duvalier. Ende der 80er Jahre war Duvalier bei einem Volksaufstand aus dem Land gejagt worden. Er und sein Vater hatten politische Gegner gefoltert und getötet. Vor 3 Jahren hatte der damalige haitianische Präsident René Préval erklärt, Duvalier könne nach Haiti zurückkehren. Dann aber müsse er sich für den Tod tausender Menschen und der Veruntreuung von Millionen von Dollar vor Gericht verantworten. Und noch zum Wetter. Heute sollte es sonnig bleiben bei Höchsttemperaturen um 7 Grad. Morgen Dienstag ziehen Wolken auf. Im Verlauf des Tages kann es auch regnen bei ebenfalls 7 Grad. Ab Mitte Woche ist es veränderlich bewölkt und es wird deutlich kühler. Donnerstag und Freitag kann es wieder Schneeflocken geben bei um 0 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Heute Nachmittag treffen sich Schweizer Top-Leute aus Politik und Wirtschaft zur sogenannten Rifrain-Konferenz. Die Konferenz findet im Hauptsitz des Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestle statt, im wattländischen Vevey. Das Treffen gilt als eines der exklusivsten der Schweiz. Wird man eingeladen, gehört man definitiv dazu. Doch wer genau dort teilnimmt und über was diskutiert wird, das wird geheim gehalten. Und genau deshalb wird das Treffen von Nichtregierungsorganisationen scharf kritisiert. So auch von der Erklärung von Bern. Über das Hinterzimmertreffen in Vevey sprach Wilma Rall mit Oliver Klaassen, Medienverantwortlicher von der Erklärung von Bern.
Über Teilnehmerliste und Traktanten der heutigen Riefrennkonferenz ist wenig zu erfahren. So viel ist bekannt. Es werden zwei Bundesräte erwartet, die Spitzen der Bundesratsparteien und die Konzernchefs der grössten Schweizer Unternehmen. Mitbeteiligt an der Organisation ist der Wirtschaftsverband Avenir Suisse. Wie viel weiß man denn über die Themen, die besprochen werden?
Es ist tatsächlich ein Phänomen in der Schweiz, dass solche Institutionen wie Refrain schulterzuckend zur Kenntnis genommen werden. Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, ob man das jetzt Mini-Bilderberg oder wie auch immer nennt. In Tat und Wahrheit werden dort von den führenden Wirtschaftskräften in der Schweiz, die führenden politischen Kräfte in der Schweiz eingeladen, um nicht zufällig im Vorfeld des Wirtschaftsforums in Davos wirtschaftspolitische Themen von höchster Brisanz zu diskutieren. Und man kommt dort sicherlich auch heute Abend an der Bar beim Drink zum einen oder anderen, sei es Geschäftsabschluss oder zum einen oder anderen politischen Zwischenergebnis. Und das muss an die Öffentlichkeit, das kann nicht sein, dass sich ein paar Leute zurückziehen, um wichtige Pflöcke im laufenden Wahljahr einzuschlagen, ohne dass davon auch nur irgendjemand Kenntnis bekommt. Der schweizerische Souverän als auch eben das Parlament selber müssen sich durch diese Praktiken desavouiert fühlen. Wenn man das Freunden in Deutschland oder in Frankreich erzählt, dann halte ich das schlicht nicht für möglich, dass es sowas in der Schweiz gibt. Aber es ist eben symptomatisch für den Filz vor allen Dingen in Teppichetagen in der Schweiz.
Laut dem Tagesanzeiger sprechen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von einem lockeren Gedankenaustausch ohne direkte Folgen. Warum kritisieren Sie diesen lockeren Gedankenaustausch?
Was sollen Sie auch anderes tun, als vom lockeren Gedankenaustausch zu sprechen? Es ist weithin bekannt, wenn man zusammenkommt, um endlich mal locker sich austauschen zu können, dann tut man das genau deswegen, weil man gemeinsame Interessen verfolgt und gemeinsame Pläne schmieden möchte. Dass das nicht sozusagen in Paragraphen gegossen wird, in Referenten, das ist klar. Aber es geht da um Abstimmungen von gewissen Stoßrichtungen. Und das gehört an die Öffentlichkeit. Man muss ja nicht den Wortlaut mitteilen, sondern es geht lediglich darum, diesen fast paranoiden Geheimniskrämerei das nicht weiterzutreiben, um eben solchen Verschwörungstheorien, wie sie jetzt wieder grassieren, nicht Vorschub zu leisten.
Rund um die Riefrenn-Konferenz herrscht also immer noch Schweigen. Wenn wir jetzt das WEF anschauen, dort wurde ja aufgrund von Protesten seitens von Nichtregierungsorganisationen die Öffentlichkeit vermehrt informiert. Es gibt Videoübertragungen, es gibt Einladungen. Wie wichtig ist, dass mehr transparent an solchen Treffen gewährleistet wird?
Es geht immer wieder um die Legitimitätsfrage letztlich. Wie legitim ist was? Wenn das Weltwirtschaftsforum als privater Verein der weltgrößten 1000 Unternehmen, was auch immer in Davos treibt, interessiert mich das oder interessiert es die Erklärung von Bern, interessiert das Public Eye überhaupt nicht. Wenn aber so getan wird, als ging es dort um die Verbesserung der Welt, wie sich das WEF auf die Fahne geschrieben hat und zudem dann noch die politische Klasse auf globalem Niveau nach Davos eingeladen wird, dann muss uns das alle interessieren. Grundsätzlich ist es bei Riefrenn etwas anders gelagert, natürlich, weil Nestle diese Institution ins Leben gerufen hat in den 70er Jahren, auch mit gewissen Zielsetzungen. Und die können durchaus ehrenwerter Natur gewesen sein im Grundsatz. Aber das ist inzwischen im Rahmen der Interessenpolitik, die in diesem Land betrieben wird, einfach eines der wichtigeren Instrumente, um Meinung zu machen und um sich zu positionieren. Und wie gesagt, das kann nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
Sagt Oliver Klaassen, Medienverantwortlicher von der Erklärung von Bern.
95,6. Rabe Info.
Die bulgarische Filmemacherin Adela Peva macht seit den 70er Jahren Dokumentarfilme. Während der kommunistischen Zeit war sie Angestellte einer staatlichen Filmproduktionsfirma. Nicht alle Filme wurden jedoch vom Staat gebilligt. Einige Filme durften erst nach der Wende vor 20 Jahren gezeigt werden. Seit den 90er Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann eine eigene Produktionsfirma aufgebaut. Für ihre Filme reist sie meistens durch die ganze Balkanregion. Noch immer eckt sie mit ihren Filmen zu Themen wie Nationalismus und Menschenrechte an. Gleichzeitig werden ihre Dokumentarfilme mit Preisen in der ganzen Welt ausgezeichnet. Ich habe mich mit Adela Peva unterhalten. Adela Peva hatte ihre Ausbildung zur Filmemacherin im jugoslawischen Belgrad genossen. Danach konnte sie für den bulgarischen Staat Dokumentarfilme machen. Alles war staatlich. Sie musste sich nie Sorgen um ihre Existenz machen. Als vor 20 Jahren die Wende kam, war auf einmal alles anders.
I have been one of the luckiest who survived, not physically, but professionally, because of these changes, because, you know, it is...
Ich war eine der Glücklichen, die die Wende überlebt haben, nicht physisch, sondern professionell. Es war eine große Wende für uns. Unter dem Kommunismus gab es kein Eigentum, keine Eigeninitiative. Wir waren vom Staat angestellt. Über Nacht war plötzlich unser Einkommen weg. Wir hatten keine Subventionen mehr. Man sagte uns, ihr habt keine Zukunft mehr als Filmemacher. Wir standen auf der Straße. Ohne Technik, ohne internationale Kontakte. Wir hatten nur das Know-how und uns selbst, aber kein Kapital, kein Geld.
Outside in the streets with no technik, with no international contacts, just your know-how and you with no capital, of course no money.
Die Wende brachte aber auch viele Freiheiten mit sich. Unter dem kommunistischen Regime in Bulgarien wurden einige Filme von Adela Pewa verboten. In einem Film porträtierte sie Gewichtsheber. Bulgarien brachte in dieser Disziplin viele Goldmedaillengewinner hervor. Oft aber waren diese nach ihrer Karriere körperlich am Ende und drogensüchtig. Sie zeigte auf, was der Spitzensport mit den Leuten machte. Der bulgarische Geheimdienst beschlagnahmte jedoch den fertigen Film. Eine Kopie überlebte und wurde 1989 in Berlin gezeigt. In West-Berlin. Zum ersten Mal konnte sie in den Westen reisen, um ihren Film an einem Festival zu präsentieren. Adela Pewa erinnert sich genau an diesen Tag.
Das Licht ging aus, der Film startete. Nach der ersten Szene wurde der Film gestoppt. Das Licht ging wieder an. Die Veranstalter sagten, wir müssen alle nach draußen gehen. Ich fragte mich, was ist los? Nach 6 Jahren konnte ich endlich meinen Film zeigen und nun so etwas. Es stellte sich heraus, dass die Berliner Mauer genau in diesem Moment fiel. Genau gleichzeitig, wie mein verbotener Film zum ersten Mal lief, fiel die Berliner Mauer. Ich war gestresst, verloren, unglücklich und glücklich zugleich. Und ich erinnere mich, wie ich gesagt habe, oh Honecker, hättest du nicht eine halbe Stunde länger warten können? Der Film war ja nur eine halbe Stunde lang. Die Berliner Mauer fiel. Ich würde nicht sagen dank meinem Film, aber Filme wie mein Film, die im Ostblock verboten waren, haben wahrscheinlich ein bisschen mitgeholfen, die Wende voranzutreiben.
Die Wende bedeutete auch, dass die bulgarische Regisseurin Adela Pewa nun frei reisen konnte. Sie begann, mehrere Filme über die ganze Balkanregion zu machen. Zuletzt erschien der Film «Divorce Albanian Style» – Scheidung auf Albanisch.
«Divorce Albanian Style» is about Albania, about during the time of Enver Hoxha, the communist dictator, the longer ruling dictator in Europe at all, longer than Salazar.
Bei Divorce Albanian Style, Scheidung auf Albanisch, geht es um die Zeit von Enver Hoxha. Hoxha war der kommunistische Diktator. Er war im Vergleich zu allen europäischen Diktatoren am längsten an der Macht. In den 60er Jahren gingen viele junge Albaner ins Ausland studieren. Sie gingen in alle anderen kommunistischen Staaten, in die Sowjetunion, nach Bulgarien, nach Polen. Sie verliebten sich und brachten ihre Frauen zurück nach Albanien. Sie hatten Kinder. Nach dem Tod vom sowjetischen Diktator Stalin wollte Hoxha weitermachen wie bisher. Er war ein überzeugter Stalinist. Der Ostblock aber machte Reformen. Hoxha brach alle Beziehungen zu den anderen kommunistischen Ländern ab. Er isolierte Albanien. Er befahl den Männern, die mit Ausländerinnen verheiratet waren, sich scheiden zu lassen. Ihre Frauen und Kinder wurden ausgewiesen. Viele Frauen verließen Albanien mit den Kindern. Viele sahen ihre Männer und Väter jahrzehntelang nicht mehr. Einige weigerten sich und blieben. Sie mussten für 15 oder 18 Jahre ins Gefängnis.
They were sent to prison for 15, 18 years.
Adela Pewa porträtierte in ihrem Film mehrere betroffene Paare, die jahrzehntelang getrennt waren. Viele der Opfer der albanischen Diktatur werden erst heute rehabilitiert. Sie leiden zum Teil noch heute am Trauma der Trennung. Der Film von Adela Pewa wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Filmpreis für Menschenrechte. Dass Menschenrechte heute im ehemaligen Ostblock respektiert werden, ist immer noch nicht selbstverständlich. Die bulgarische Regisseurin hat aber keine Angst, dass eine Diktatur zurückkehrt. Sie fürchtet sich mehr vor gewissen fremdenfeindlichen Tendenzen, zum Beispiel Vorurteile gegen die türkische Minderheit in Bulgarien.
This tendency is not now a democracy, but these biases, you know, we're again coming back to the biases and the national problem of national identity are still somewhere here. And what scared me, it's not the official politic, but the way people didn't change their way of acceptance, the different one, the other ones.
Diese Tendenzen, diese Vorurteile sind immer noch da. Was mir Angst macht, ist nicht die offizielle Politik, sondern dass die Menschen sich nicht verändert haben. Die Leute akzeptieren das Fremde nicht. Diese versteckten Tendenzen sind für mich gefährlicher als offen ausgesprochene Angelegenheiten. Wenn etwas ausgesprochen wird, weiß man, woran man ist. Ich weiß, dass wohl jeder Zweite auf der Straße im Geheimen immer noch seine Vorurteile gegenüber Minderheiten hat. Gegen die Türken oder die Roma. Wir sollten nicht warten, wie das jetzt in Ungarn passiert, wo die Medien eingeschränkt werden. Wir müssen sofort reagieren, wenn es diktatorische Anzeichen gibt. Aber das Problem ist die Zivilgesellschaft. Wir haben immer noch keine demokratische Zivilgesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger haben immer noch das Gefühl, dass sie sowieso nichts verändern können. Und ich weiß nicht, wann sich das endlich ändert.
The society of where we as citizens could change things. We are not such kind of society. And I don't know when this will happen.
Sagt Adela Pewa, die Filmregisseurin aus Bulgarien. Sie war unser Kopf der Woche. Wer sich ihre Filme anschauen möchte, kann via die Internetseite adelamedia.net Kontakt zur Filmemacherin aufnehmen und die Filme bestellen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, dem 17. Januar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.